Ja, es ist schön, wieder hier zu sein bei euch. Ich komme ganz gerne nach Hemsbach. Irgendwo in Südafrika, in einer Kathedrale des Landes, wird ein besonderer Gottesdienst gefeiert. Einige katholische Ordensschwestern feiern ihr Ordensjubiläum und die Erneuerung ihres Gelübdes. Zu diesem Fest sind natürlich auch Familienangehörige und Freunde gekommen. Unter anderem Jack, das Patenkind von Schwester Ulrike und stolze 2 Jahre alt mit seinen Eltern. Ihn interessiert die Kirche nicht so besonders. Und eigentlich kann er auch nicht verstehen, warum er auf diesen tollen, wunderbar langen Gängen nicht Dreirad fahren darf. Aber nun gut, schließlich der Einzug der Priester und der Schwestern, jeder mit einer brennenden Kerze in der Hand. Natürlich erkennt auch Jack Schwester Ulrike, seine Patentante. Und ganz begeistert und auch entsprechend laut ruft er: "Aunt Uli is on fire." Tante Uli brennt. Lustig, aber der tiefere Sinn, was ist das für ein Kompliment für einen Menschen, der von ganzem Herzen Jesus nachfolgt? Und ich frage mich unwillkürlich, könnte man das auch von mir sagen, dass ich brenne für Jesus? Von den Jüngern konnte man das an jenem besonderen Tag auf jeden Fall sagen. Wechseln wir den Ort. Als der Pfingsttag angebrochen war, befanden sich die Jünger alle an einem Ort, am gleichen Ort. Da entstand vom Himmel her plötzlich ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen niederließen. Alle wurden mit Heiligem Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen zu sprechen verlieh. So haben wir es eben von Gerhard in der Textlesung gehört. Feuer vom Himmel, Aunt Uli is on fire. Brennen für Jesus. Feuer vom Himmel, der Heilige Geist, er weht, wo er will, wie er will und wann er will. So beschreibt ihn Jesus dem Nikodemus. Du hörst sein Sausen wohl, sagt er, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Der Heilige Geist, mal ist er ein ganz stilles, sanftes Säuseln, ein leises Flüstern, das nur der zu hören vermag, der ganz still ist und aufmerksam zuhört, wie Elia am Berg Horeb zum Beispiel. Und er berührt uns ganz sacht. Und dann wieder bricht er regelrecht in unser Leben ein, wie ein gewaltiger Sturm, der alles mitreißt und durcheinanderwirbelt. Ein Feuer, das die Menschen erfasst und verändert, wie hier in Jerusalem. Gott gießt seinen Heiligen Geist aus. In vielen Sprachen lässt er sich hören. Jeder soll ihn verstehen können. Und viele, viele werden mit hineingezogen in dieses gewaltige Geschehen, überwältigt von dem, was sie hören und sehen. Es geht ihnen durchs Herz, so steht es in der Apostelgeschichte. So ist es, wenn er kommt. Der Ruach, der Atem Gottes, der Geist des Herrn, direkt ins Herz hinein spricht er. Und er stellt uns vor das Angesicht Gottes. In seinem Licht sehen wir klar. In seinem Licht werden uns die Augen geöffnet, dafür, wer Gott ist, aber auch dafür, wer wir selbst sind. Er will uns in Brand setzen. Er will unsere Herzen entzünden für ihn. Wahrscheinlich, so stelle ich es mir vor, können es die Jünger gar nicht so recht einordnen, was da geschieht. Und sie fragen sich vielleicht, ist er das jetzt? Ist das der versprochene Stellvertreter, der Tröster, der Ratgeber? Tage vor diesem Ereignis hatte Jesus seine Jünger angewiesen, Jerusalem nicht zu verlassen, bis er käme, der Heilige Geist. Sie gehorchten. Ja, und dann, so haben wir es gehört, geschieht es. 50 Tage nach Ostern ist es soweit. Obwohl sie darauf gewartet haben, geschieht es dennoch plötzlich, unvermittelt und gewaltig. Von einer Sekunde zur anderen erhebt sich ein gewaltiger Sturm. Ein Brausen, sagt Gottes Wort. Aber nicht irgendwo draußen vor der Tür, nein, mitten in dem Raum, in dem sie sich aufhalten. Stellt euch das heute Morgen vor. Hier unter uns, wir sind still, wir hören zu und urplötzlich ein gewaltiger Sturm. Und auf jedem von euch erscheint eine Zunge wie von Feuer. Gott, der Winde zu seinen Boten und Feuerflammen zu seinen Dienern macht, wie es in Psalm 104 heißt, gießt seinen Heiligen Geist aus. Unter äußeren Zeichen und mit gewaltiger Kraft kommt er in die Herzen der Jünger und in die Herzen derer, die vor der Tür das Geschehen ganz ungewollt mitbekommen. So wie Joel es prophezeit hat, hunderte Jahre davor. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, hat Joel prophezeit. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jungen sollen Gesichte sehen. Und nun wird diese Verheißung erfüllt vor ihren Augen. Denn nicht nur die Jünger, alle Menschen in Jerusalem werden erfüllt von dem Heiligen Geist. Gegen diesen Sturm des Heiligen Geistes sind alle anderen Stürme harmlos, auch alle weltanschaulichen und religiösen Stürme. Dieser Gottesgeist greift in das Innerste der Menschen ein. Er verändert sie so, dass sich die verängstigten Jünger auf einmal sogar trauen, im Namen dieses gekreuzigten Jesus von Nazareth an die Öffentlichkeit zu gehen. Leute wie Petrus, ängstlich zunächst, fangen auf einmal an, mutig und unerschrocken von Jesus zu reden. Diese, ich sage es mal mit allem Respekt, ungelehrten Leute sind auf einmal besser für die Sache Gottes zu gebrauchen als all die anderen, die sich zu jener Zeit im Alten Testament auskannten. Ja, sie fangen sogar an, in Sprachen zu sprechen, die sie davor nicht einmal kannten. Und das, was sie sagen, braucht keinen Übersetzer. Denn jeder, der es hört, versteht sie. Hört sie in seiner eigenen Muttersprache predigen, lässt sich rufen und kehrt um zu Gott. So entsteht die erste christliche Gemeinde. Nicht durch einen Mehrheitsbeschluss, nicht durch die Entscheidung eines einzelnen Menschen. Ihr Ursprung liegt in Gott allein. Hier in diesem Augenblick entsteht Gemeinde und sie ist für alle da, für jeden Menschen, überall auf dieser Welt. Denn der Heilige Geist ist kein Geist für einige wenige. Er ist weder Privatbesitz für Privilegierte noch für besonders Begabte. Er ist Gottes Geist für alle. Und weil der Heilige Geist kein Privatbesitz ist, will er hin zu den Menschen, die Gott noch nicht kennen, ihn aber dringend brauchen, auch wenn sie das vielleicht noch gar nicht wissen. Jedes Herz will er in Brand setzen und mit der Liebe Christi füllen, sodass es überläuft. Das bedeutet aber auch, dass mit dem Erfülltsein durch den Geist Gottes immer zugleich auch ein Auftrag verbunden ist. Geht hin zu den Menschen, erzählt ihnen von Jesus, macht sie mit ihm bekannt, denn nur er allein kann dieses Wunder bewirken, dass jemand Gott kennenlernt. Dieses Wunder geschieht immer dann, wenn wir vom Geist geleitet, von Gottes Wort, von Gott selbst berührt werden, erkennen, wer wir sind und umkehren. Umkehren zu Gott wie der verlorene Sohn und erkennen, dass Gott schon längst auf uns wartet. Seit Pfingsten geschieht das. Damals in Jerusalem und heute in der ganzen Welt. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung, einen Zeitsprung. Wer gerne Tatort schaut oder einer dieser anderen Krimis, die samstags oder sonntagsabend kommen, der kennt das sicherlich. Wir gehen zurück 50 Tage weit. In diesen Tatortfilmen kommt hin und wieder eine extrem spannende Szene vor, die den Betrachter sofort in ihren Bann zieht, obwohl sie zeitlich eigentlich noch gar nicht dran ist, also noch in der Zukunft liegt. Doch das weiß der Betrachter in diesem Augenblick natürlich noch nicht. Das merkt er erst, wenn die Szene plötzlich mittendrin abbricht, eine kurze Textsequenz eingeblendet wird, die zum Beispiel sagt, 48 Stunden vorher oder so ähnlich. Und dann geht alles zurück an den Anfang und es wird gezeigt, wie es zu dieser Entwicklung gekommen ist. Das ist ein dramaturgisches Mittel, um die Spannung auf die Spitze zu treiben. Jeder will wissen, wie es dazu kam und wie es weitergeht. Heute Morgen möchte ich etwas ganz Ähnliches tun. 50 Tage vor diesem Pfingstereignis sieht alles nämlich noch ganz anders aus. Zeitlich sind wir jetzt mitten in den Abschiedsreden Jesu. Seine Kreuzigung steht unmittelbar bevor. Es ist der Abend vor Karfreitag. Jesus hat alle seine Jünger um sich versammelt und versucht ihnen begreiflich zu machen, was auf ihn und damit auch auf sie zukommt. Liebe Freunde, so hat er vielleicht gesagt, liebe Freunde, ich gehe jetzt. Ich gehe weg von euch. Ich gehe zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wo gehst du hin? Denn ihr seid erfüllt von einer tiefen Traurigkeit über das, was ich euch sage. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie ihm Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, nämlich darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist, nämlich darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Ich hätte euch noch so viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraussagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Abschiede sind immer so eine Sache für sich. Mir fällt es immer schwer, mich von meiner Frau zu verabschieden, auch wenn ich weiß, dass ich eigentlich bald wieder da bin. Ich mag Abschiede nicht. Vielleicht steht man da am Bahnsteig oder so, hält sich an den Händen und plötzlich fehlen einem die Worte. Man weiß nicht, was man sagen soll, hat einen Kloß im Hals. Hinterher wünscht man sich dann, hätten wir doch ein paar Worte mehr miteinander gewechselt als ein bloßes bis dann. Wissen wir denn, ob wir uns wiedersehen? Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern und er redet viel mit ihnen. Er möchte ihnen noch so viel mitgeben auf dem Weg. Man hat den Eindruck, dass ihm der Abschied von seinen Jüngern richtig schwer fällt. Die Kapitel 14 bis 17 im Johannesevangelium gehören zu meinen Lieblingskapiteln. In ihnen erkennen wir, wie sehr Jesus die Menschen liebt, besonders die, die ihm nachfolgen, die der Vater ihm anvertraut hat und wie viel sie ihm bedeuten, wie viel Gedanken er sich um sie macht. Er weiß, wenn er jetzt geht, bleiben sie zurück. Sie sind wie so eine kleine Herde, die plötzlich ohne Hirten dasteht. Und er redet mit seinem Vater über sie und bittet ihn ganz besonders, auf diese kleine Schar zu achten. In diesen sogenannten Abschiedsreden können wir Jesus direkt ins Herz hineinschauen. Ich versuche mir vorzustellen, was diese Worte Jesu in den Jüngern wohl ausgelöst haben. Wahrscheinlich werden sie sich fassungslos angeschaut und miteinander getuschelt haben. Was? Was hat er gesagt? Ich gehe weg, ich verlasse euch, meine Zeit mit euch läuft ab. Und vermutlich spüren sie, dass das nicht so dahingesagt ist. Jesus meint das tatsächlich ernst. Er meint damit nicht, dass er mal eben kurz fortgeht, aber gleich wieder da ist, sondern dass er sie endgültig verlässt, weg, nicht mehr da. Und ich glaube, sie beginnen so ein bisschen zu begreifen, was das für sie bedeutet. Keine gemeinsamen Wege mehr durch Galiläa oder das umgrenzende Umland. Keine Krankenheilungen mehr durch ihn. Keine ermutigenden und stärkenden Worte mehr aus seinem Mund. Niemand mehr da, an den sie sich anlehnen können, wenn sie abends am Feuer sitzen, den sie fragen können, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Und seine Augen, die so voller Liebe und Verständnis geschaut haben und die manches Mal so vergnügt gefunkelt haben, wenn sie mal wieder nur Bahnhof verstanden haben, nicht mehr da, weg. Das geht nicht. Das kann er nicht machen. Ehrlich gesagt, das übersteigt ihren Verstehenshorizont. Sie begreifen überhaupt nicht, was das bedeuten soll. Okay, hin und wieder, besonders in der letzten Zeit, hat er so komische Andeutungen gemacht, hat übers Sterben geredet und dass er zum Vater geht und so. Aber das haben sie nicht sonderlich ernst genommen. Sie verstehen wieder mal nur Bahnhof. Und überhaupt, was sagt er denn da? Es ist gut für euch. Es ist gut so, dass ich weggehe. Wie kann denn ein Abschied gut sein? Wie kann es gut sein, wenn einem jemand genommen wird, den man über alles liebt und man nicht weiß, ob man ihn jemals wieder sieht und wie man ohne ihn leben soll? Ich gehe hin zu dem, der mich gesandt hat. Doch niemand fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das gesagt habe, ist euer Herz voll Trauer. Okay, begriffen haben sie es wirklich nicht. Denn sie fragen ihn ja nicht einmal, wo er hingeht und ob sie nicht eventuell mitkommen könnten. Aber dass sie traurig sind, das ist doch wohl das Normalste von der Welt. Vielleicht sitzt der Schock über Jesu Ankündigung einfach zu tief. Darüber muss man ja schließlich auch erst einmal nachdenken. Seit 3 Jahren ziehen sie jetzt schon mit ihm durchs Land. Sie verstehen nicht immer alles, was er sagt. Okay, aber allein, dass er da ist, gibt ihnen Kraft. Immer wieder. An seiner Seite und zusammen mit ihm fallen ihnen sogar die Entbehrungen leichter. Keine Heimat zu haben, kein Geld zu besitzen, die Familie verlassen zu haben, ausgelacht zu werden. Das ist alles nicht so schlimm. Er ist ja da. An seiner Seite können sie glauben. Seine Wundertaten, seine mitreißende Art zu predigen, machen ihnen Mut. Und das soll jetzt alles vorbei sein? Ein Glaube ohne seine Gegenwart, das geht nicht. Das können Sie sich überhaupt nicht vorstellen. Und unter dem Heiligen Geist können Sie sich vermutlich auch nicht wirklich viel vorstellen, wie viele Menschen heute. Pfingsten, Heiliger Geist, Zungen wie von Feuer, ich weiß nicht, kann ich nicht viel mit anfangen. Auch heute wünscht sich sicher mancher, Jesus wäre da. Ich meine, so richtig da, so zum Anfassen da, zum in die Augen schauen können da, seinen Herzschlag spüren. Wäre es da nicht viel leichter zu glauben? Oder was meint ihr? Ein Jesus in Reichweite, das wäre es doch. Doch genau wie die Jünger damals, müssen auch wir heute damit klarkommen, dass Jesus eben nicht mehr im Fleisch bei uns ist. Ich sage euch die Wahrheit, sagt Jesus. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Wir heute, die wir die Bibel kennen, können besser verstehen als die Jünger damals, was Jesus damit gemeint hat. Sein Weggang zu Gott, sein Sterben ist deswegen gut, weil er nur dadurch endgültig und für immer bei den Jüngern bleiben kann. Ich wiederhole das nochmal, denn das ist ganz wichtig für unser Verständnis. Jesu Weggang zu Gott, sein Sterben ist deswegen gut, weil er nur dadurch endgültig und für immer bei den Jüngern und damit auch bei uns bleibt. Jesu Auftrag für diese Welt ist nicht erfüllt, wenn er nur hier und da einmal einen Menschen gesund macht. Nur hier und da einmal durch ein Wunder die Liebe Gottes zu den Menschen bringt. Wenn er in Bethsaida ist, kann er nicht zugleich in Kapernaum sein. Und während er in Jerusalem einen Gelähmten heilt, hoffen 100 andere im ganzen Land vergeblich auf ihn. Was Jesus damals tat, das konnten immer nur Zeichen sein. Kleine Einblicke in die Macht und die Liebe Gottes, in sein Reich. Jesus hätte Jahrzehnte durch Israel von einem Ort zum anderen laufen können, um alle gesund zu machen und allen Menschen Gott nahe zu bringen. Doch wäre die Welt dadurch eine andere geworden? Hätte sich dadurch etwas geändert? Wie mit allen großen Männern dieser Welt, so wäre es auch mit Jesus gekommen. Irgendwann einmal wäre er alt geworden und gestorben. Vielleicht hätte man ihm dann ein Denkmal gesetzt, zu dem die Menschen dann Jahr für Jahr pilgern, um sich zu erinnern, eine Zeit lang. Und dann, irgendwann vom Staub der Geschichte zugedeckt und vergessen. Liebe Gemeinde, Jesus geht fort, um zu bleiben. Klingt paradox. Aber nur dadurch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, nur dadurch, dass er in eine andere Dimension, in das Reich seines Vaters hinüberging, kann er heute hier unter uns in diesem Gottesdienst und in jedem Einzelnen lebendig sein. Seit Jahren ist es meine Sehnsucht, einmal nach Israel zu reisen und an den Orten zu stehen, an denen Jesus gewirkt hat. Die Wege zu betreten, die seine Füße betreten haben. Jerusalem zu sehen, wie er es gesehen hat. Am See Genezareth zu stehen und mir vorzustellen, wie oft er selbst hier gestanden und über den See geschaut hat. Im Garten Gethsemane unter einem uralten Olivenbaum zu sitzen und zu versuchen, jene besondere Stunde seiner letzten Nacht nachzuempfinden. Aber liebe Freunde, ich muss ja gar nicht erst nach Israel reisen, um Jesus zu finden. Er ist mir dort nicht näher als hier. Nach seiner Auferstehung ist er überall dort, wo Menschen ihn anrufen. Das ist das Paradoxon dieses Wortes. Jesus geht, um zu bleiben. Ich sage euch die Wahrheit, erklärt er den Jüngern. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster, der Heilige Geist, nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Er selber, der Heilige Geist, wird mich verherrlichen. Denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Jesus geht fort, das ist wahr. Doch jetzt lebt er weiter in den Jüngern. In uns, in dir und mir, durch seinen Heiligen Geist. Und das ist unendlich viel mehr als nur bei ihnen, aber nicht in ihnen zu sein. Und so geschieht es. Auch heute ist der ganze Jesus da, so wie er damals bei seinen Jüngern da gewesen ist. Nichts anderes bedeutet es, wenn er sagt, er sende den Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist, das ist er selbst. Jesus, selber in einer anderen Gestalt. Der Heilige Geist ist Jesu Gegenwart in uns und mit uns. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Jesus in uns, in mir und in dir. Das ist nicht mehr und nicht weniger als die Gegenwart Gottes selbst. Das ist Pfingsten. Im Heiligen Geist ist Jesus auf eine Art und Weise da, auf eine andere Art und Weise da, als damals bei den Jüngern, wo man ihn greifen, anpacken und festhalten konnte. Er ist da, wo Menschen ein Licht aufgeht bei einer Predigt oder beim Singen eines Liedes oder beim Lesen der Bibel oder wo sie sich tief im Herzen getroffen dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus anvertrauen. Er ist da, wo Menschen direkt von Gott Kraft bekommen und sich ermutigen lassen, ihren Platz in dieser Welt einzunehmen und selbst andere ermutigen, sich diesem gnädigen und barmherzigen Gott zu öffnen. Er ist da, wo sie Kranke besuchen, Hungrigen zu essen und Durstigen zu trinken geben, die Nackten kleiden und Flüchtlingen Heimat geben. Er ist da, wo sie an der Not anderer Menschen nicht achtlos vorbeigehen. Er ist da, wo sie barmherzig sind, weil sie selbst Barmherzigkeit erfahren haben. Der Heilige Geist, das ist der, der uns Menschen Mut macht, der uns durch seine Liebe, seine Zuwendung verwandelt, der das Gute und Beste aus uns herauslockt. Das ist der, dessen Nähe uns heil macht, der uns trösten kann. Der Heilige Geist ist etwas ganz Leises und Zartes, das geschützt werden will und das uns doch kraftvoll umspielt. Es ist die Kraft und die Liebe Gottes, die uns umgibt und in die wir uns hineinstellen dürfen. Der Heilige Geist ist Bewegung, Kraft und Energie. Du kannst ihn nicht greifen, nicht festhalten, aber du kannst ihn spüren und sogar sehen an dem, was er im Menschen bewirkt und wie ihr Herzen verändert. Immer dort, wo der Heilige Geist wirken kann, wächst und blüht das Leben. Dort, wo Liebe aufrichtig und ehrlich gelebt wird, wird die Steppe grün und brechen Quellen auf in der Wüste. Dort, wo Angst das Leben eng macht, will er es wieder weit machen. Und dort, wo wir uns in der Weite verlieren, gibt er uns einen Halt. In der Gefahr wird uns Rettung zuteil. In der Müdigkeit erfahren wir neue Kraft. Mitten in der Kälte schmilzt das Eis. Wenn ich mich verlaufen habe, zeigt er mir den Weg zurück. Und wenn ich nicht mehr kann, nicht mehr will, wenn ich den nächsten Schritt nicht mehr erkennen kann, nimmt er mich in den Arm und wischt mir zärtlich die Tränen vom Gesicht. Das ist Liebe. Das ist der Heilige Geist. Das ist Jesus selbst. Darf ich fragen, spürst du ihn, den Heiligen Geist in deinem Leben? Spürst du und erfährst du, wie er dich verändert? Wie du mehr und mehr zu einem Menschen wirst, in dem Christus erkennbar ist? Gibst du ihm den Raum, in dir zu leben und durch dich zu wirken? Hörst du ihm zu, wenn er in der Tiefe deines Herzens zu dir spricht? Wenn du all das von ganzem Herzen bejahen kannst, dann bist du ein Mensch on fire. Wenn nicht, lade ihn ein in dein Herz. Und du wirst erleben, wie er deine Einladung annimmt und kommt. Er wird sich in dir entfalten, dich erfüllen und dein Herz verändern. Denn das ist seine vornehmste Aufgabe, dich Christus ähnlicher zu machen. Und das dauert dein ganzes Leben. Der Geist, den Jesus sendet und den der Vater im Himmel schenkt, ist ein Tröster. Modern übersetzt könnte man auch sagen, ein Coach, der den Jüngern damals und uns heute hilft, im Vertrauen auf Jesus Christus zu leben. Er will uns in Bewegung setzen, sodass wir selbst zu Tröstern werden. Darüber hinaus ist er ein Fürsprecher, ein Beistand, ein Anwalt. Durch den Heiligen Geist tritt uns Gott selbst helfend an die Seite, so wie ein Anwalt seinem vor Gericht überforderten Mandanten Hilfe leistet und für ihn redet. Eines darf und möchte ich an dieser Stelle aber nicht verschweigen, liebe Gemeinde. Zu den Aufgaben des Heiligen Geistes gehört es auch, uns in das heilige Licht Gottes zu stellen. Und das, liebe Freunde, ist ganz vorsichtig formuliert, nicht einfach. Wer das schon einmal erlebt hat, weiß, wovon ich spreche. In diesem heiligen Licht zeigt er uns nämlich, wer der heilige Gott ist und wer wir sind. In diesem Licht erkennen wir unsere Runzeln, Flecken und Makel. Und mit Erschrecken stellen wir fest, dass wir eigentlich gar nicht kompatibel sind. Gott und uns trennen Ewigkeiten. Und liebe Freunde, das tut weh, wenn er uns die Wahrheit über uns selbst zeigt und wir mit einem Mal erkennen, ganz anders müssen wir sein, wenn wir dem heiligen Gott begegnen wollen. Zu den Aufgaben des Heiligen Geistes gehört es, uns zu zeigen, wo unser Weg von Gott wegführt und uns behutsam wieder zurückzuführen. Das tut er, indem er uns vor Jesus stellt und mit Blick auf das Kreuz sagt, schau genau hin, das hat er für dich getan. Dort am Kreuz hängt er, der deine Schuld auf sich genommen hat, der mit seinem Leben für das bezahlt hat, was du verbrochen hast. Siehst du ihn, den Schuldschein, der auf deinen Namen ausgestellt ist? Dort ans Kreuz hat Gott ihn geheftet. Dort hat er deine Schuld bezahlt. Sie existiert nicht mehr. Kehre zu ihm um und du bist frei. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt jetzt nicht alles ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Der Heilige Geist will uns in alle Wahrheit leiten. Das bedeutet, dass er uns behutsam an die Hand nimmt und uns Schritt für Schritt im Glauben voranbringt. Er lehrt uns zu verstehen, was wir bis jetzt oder bis heute noch nicht verstanden haben. Vieles in dieser Welt können wir aus der Sicht des Glaubens nicht begreifen. Was Leid, Ungerechtigkeit und Not angeht, Kriege, Flüchtlingsdramen, Hunger, Hass, Macht, Missbrauch und Unterdrückung. Wir verstehen es nicht und wir leiden darunter. Wir schreien zu Gott und fragen, warum lässt du es zu? Und was antwortet er? Mit einer kleinen Geschichte will ich schließen. Ein Missionar bei den Papuas wollte für die Einheimischen einen Bibelabschnitt in deren Sprache übersetzen. Er fand jedoch keinen Ausdruck für den Begriff Hoffnung. Dann starb sein neugeborenes Kind und der Missionar musste es selbst begraben. Ein Papua-Junge, der ihm zusah, wie er sein Kind begrub, sagte zu ihm, ich sehe dich gar nicht weinen. Der Vater des toten Kindes antwortete, weißt du, wir werden uns einmal wiedersehen, unser Kind und wir. Unser Kind ist jetzt bei Gott. Da sagte der Papua-Junge, ja, ich habe davon gehört. Ihr Christen schaut über den Horizont hinaus. Da wusste der Missionar, wie er das Wort Hoffnung übersetzen konnte. Über den Horizont hinausschauen. Gott möchte, dass wir es mit Hilfe des Heiligen Geistes lernen, über den Horizont hinauszuschauen. Lernen, weiterzusehen als das, was unmittelbar vor Augen ist. Lernen, uns in jeder Situation auf ihn zu verlassen. Wohl dem, der sich von Gott an die Hand nehmen und führen lässt. Die Jünger haben das getan. Was daraus geworden ist, sehen wir heute überall auf dieser Welt. Ich schließe mit einem alten Hymnus von Friedrich Dörr. Komm, Heiliger Geist, der Leben schafft. Erfülle uns mit deiner Kraft. Komm, Tröster, der die Herzen lenkt. Du Beistand, den der Vater schenkt. Aus dir strömt Leben, Licht und Glut. Du gibst uns Schwachen Kraft und Mut. Entflamme Sinne und Gemüt, dass Liebe unser Herz durchglüht und unser schwaches Fleisch und Blut in deiner Kraft das Gute tut. Amen.